Ja, normalerweise ist es so, dass man gerne die Bibeltexte hier anzeigen. Der heutigen Predigt liegen ganz viele Bibeltexte zugrunde, weil es sowas wie eine Themenpredigt. Ich werde nicht alles zitieren, aber zum Mitlesen und das nicht so kompliziert wird mit dem Herumklicken und zum Mit nach Hause nehmen und zum Nachlesen, wie gesagt, wird nicht alles kommen. Die Texte sind aber so angeordnet, wie sie der Logik der Predigt entsprechen. Und ihr könnt es doch gerne mitlesen, wenn ihr das wollt, oder dann zu Hause nachlesen. Ehre sei dem Herrn, haben wir gerade gesungen, und genau genommen ist die Predigt aus dieser Aussage entstanden. Sie ist vor etlichen Jahren entstanden, als ich noch in Kagran war, und es wird vielleicht auch hier gewesen sein, zum Luther-Gedenkjahr, dass man die Grundsätze Lukas, von Luther, diese Glaubensgrundsätze gepredigt haben bei uns in der Gemeinde. Und eine davon ist Soli Deo Gloria, Gott allein sei die Ehre, oder man kann es auch so übersetzen, dem alleinigen Gott die Ehre. Und bei der Predigtvorbereitung ist mir immer wieder diese Predigt in den Sinn gekommen. Ich weiß nicht warum, und wie ich dann nachgeschaut habe im Jahreskreis, gab es auch einen Text, der eigentlich auch einen wesentlichen Aspekt dieser Aussage mitträgt. Und so haben wir gedacht, ist es wahrscheinlich dran, die Predigt noch einmal durchzuschauen, durchzuarbeiten und vielleicht auch heute wieder in Erinnerung zu rufen, die Herrlichkeit Gottes. Denn die Ehre, die wir Gott schulden, hängt mit seiner Herrlichkeit zusammen. Das ist ja untrennbar miteinander verbunden. Das ist ja eigentlich der Grund, warum dem alleinigen Gott unsere Ehre gebührt. Und ich denke mir, das kann man sich nicht oft genug in Erinnerung rufen. Nun, es ist interessant, denn wir alle kennen den Spruch, er kommt immer wieder vor, wenn jemand etwas leistet, etwas Besonderes tut von uns Menschen. Da sagen wir immer gern, Ehre, wem Ehre gebührt. Das ist so ein Sprichwort, das in den Alltag Einzug gefunden hat. Und ja, genau genommen lesen wir es auch im Römerbrief. Da sagt Paulus, man gebe jedermann, was man ihm schuldig ist. Steuer dem, dem man die Steuer schuldig ist, Zoll dem, dem man den Zoll schuldig ist, und Furcht und Ehre jenen, dem man dieses auch schuldig ist. Und es ist ein ganz klarer Aufruf, erstens einmal Obrigkeit und Strukturen zu akzeptieren, sofern sie nicht wirklich unmenschlich und was ist an, aber grundsätzlich staatliche Strukturen zu akzeptieren, aber auch Leute eher respektvoll gegenüberzutreten und ihnen Respekt zu zollen. Und er sagt, wir sind nicht da, um die Leute anzufeinden, sondern wir sind da, um hier mitzuhelfen, dass das alles gelingt und dass wir gut in dieses Gemeinwohl hineinpassen. Und wir sind es auch schuldig, den Leuten, die eine Verantwortung haben, auch Ehre und auch Anerkennung entgegenzubringen. Aber Jesus wollte man damit auch eine Falle stellen. Ihr könnt euch erinnern, die Römer waren ja eine Besatzungsmacht, das war nicht gerade sehr beliebt, und man hat gedacht, wenn Jesus sich so weit als Messias hinauslehnt und sagt, er ist der Sohn Gottes, na dann schauen wir mal, was er sagt, wenn wir ihm sozusagen sagen, na und wie ist das? Ist das gut, dass uns die Römer besetzt haben? Ist das gut, dass wir da Steuern zahlen müssen, wir als das auserwählte Volk? Und da kommen Leute zu ihm und sagen, na, wie ist das, sollen wir Steuern zahlen oder nicht? Und Jesus sagt, sagt mir mal eine Münze. Und da ist der Kopf des Kaisers drauf, das Ganze nachzulesen in Lukas 20, ab Vers 20. Und Jesus sagt, naja, da ist der Kopf des Kaisers drauf, also gebt ihm, was dem Kaiser gehört. Aber gebt auch Gott, was Gott gehört. Gebt Gott, was Gott gehört, und das Geld, es ist nur Geld. Das gibt es im Kaiser. Wir sollen also jedem das geben, was ihm zusteht. Und das ist jetzt nicht irgendwas, was wir als extra dazu machen sollen, das ist fast unsere Pflicht, das ist eigentlich nicht irgendein Geschenk oder wenn wir selber so großherzig sind, sondern das ist eine Anforderung, die Paulus stellt, das ist eine Anforderung, die Jesus auch betont. Er sagt, ihr müsst schon jedem geben, was ihm zusteht. Das ist billig und recht, das ist nicht irgendwas, was aus eurer Großherzigkeit heraus entsteht. Und so müssen wir uns fragen, was sind wir unserem Gott schuldig zu geben? Was ist es, was wir ihm geben sollen? Was gehört Gott? Jesus sagt selbst, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Aber gebt auch Gott, was Gott gehört. Und was gehört jetzt Gott? Und das ist jetzt die interessante Frage. Und woher kommt das? Und ich denke, dass das ganz klar mit der Herrlichkeit Gottes zusammenhängt. Dass es damit zusammenhängt, in welchem Verhältnis stehen wir zu unserer weltlichen Obrigkeit, in welchem Verhältnis stehen wir zu irgendwelchen Leuten, die Verantwortung haben und Verantwortung für uns übernehmen, aber auch in welchem Verhältnis stehen wir zu Gott. Und deswegen habe ich auch den Stefan gebeten und er hat dankenswerterweise den Psalm 24 vorgelesen, wo Gott als Schöpfer dargestellt wird mit all seiner Macht, die er über diesen Erdkreis hat. Und zweimal wird gefragt, wer ist denn dieser König der Herrlichkeit? Wer ist es? Und es ist ganz klar, es ist der Herr, der Stärke, der Starke und Mächtige, der Herr, der Held im Streit. Es ist Gott, dem diese Ehre gebührt. Er ist der Herr der Herrlichkeit. Er steht wirklich über allem. Diese Herrlichkeit ist eine unvergängliche Größe, eine unvergleichliche Autorität. Es mag Dinge geben, die über uns stehen, auch Persönlichkeiten, Institutionen, die über uns stehen, aber über allem drüber, ganz egal, was es sei und seien es die Naturgesetze, steht Gott. Er ist der Allerhöchste. Da ist nichts mehr drüber. Das ist die Herrlichkeit Gottes und die ist für uns gar nicht vorstellbar. Auch wenn ich da stehe und heute predige, so habe ich nur eine sehr vage Vorstellung davon. Aber das ist die Herrlichkeit, die ist für uns nicht erfassbar und sie ist genau genommen unaussprechlich, aber da werden wir später noch dazu gekommen. Und wenn man jetzt den Begriff in der Bibel so sucht, er kommt ununterbrochen vor, er ist quasi unzertrennlich mit der göttlichen Persönlichkeit verbunden. In Psalmen, die sind voll davon, die Herrlichkeit erzählen die, also die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände, zum Beispiel im Psalm 19, wo dann auch sagt, im Gesetz ist die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Nicht nur in der Schöpfung, sondern knüpft gleich an und sagt auch im Gesetz. Und es gibt ganz viele, viele Stellen, die diese Herrlichkeit betonen und sagen, deswegen gebührt Gott die Ehre. Aber nicht nur im Alten Testament, wo wir einen Bundesgott haben, vor dem alle zittern und vor dem alle Angst haben. Auch im Neuen Testament finden wir Stellen. Gleich einmal beginnt zur Weihnachtszeit, wo Jesus geboren wird und der Himmel öffnet sich, ist voller Engel. Und was singen die Engel im Chor? Was singen die? Die Hirten fürchten sich, weil sie das alles erleben. Das ist, wir feiern heute mit Engel und so nett und so weiter Weihnachten, aber es war ein unglaubliches Ereignis für die Hirten. Die sind überwältigt gewesen. Und was singen die Engel? Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden unter den Menschen seines Wohlgefallens. Das singt der Engelchor. Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe. Bei der Geburt Jesu. Und auch bei der Verklärung am Berg, wo Jesus mit ein paar Jüngern hinaufsteigt und Gott direkt begegnet und dem Elia begegnet, heißt, sie sind da zwar ein bisschen eingepennt, aber wie sie dann aufwachen, sehen sie die Herrlichkeit Gottes. Und es heißt dann auch bei der Wiederkunft, dass man dann die Herrlichkeit von Jesus sehen wird. Und dann wird man den Sohn des Menschen kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und auch bei Jesus, der ja auch diese göttliche Natur in sich trägt, merkt man, das ist einfach ein Attribut Gottes, diese Herrlichkeit und Größe und Macht und diese unbeschreibliche Autorität, die er hat. Also manchmal in der Bibel, wenn man das heraussucht, dann findet man auch Herrlichkeit oft im Begriff mit Menschen zusammen. Aber dann kommen wir drauf, entweder die Herrlichkeit ist von Gott verliehen oder es ist also eine relative Geschichte oder es wird damit ein bisschen ironisch eigentlich die Überheblichkeit des Menschen ausgedrückt. Und als ein Beispiel ist, wo Jesus einmal sagt, schaut euch die Lilien vom Felde an, sie mühen sich nicht, sie arbeiten nicht und trotzdem sind sie prächtiger gekleidet als Salomo in seiner Herrlichkeit. Also auch da wird die Herrlichkeit Salomos relativiert. Sogar die Lilien wachsen und haben prächtigere Kleider als Salomo in seiner Herrlichkeit. Also da sehen wir, was Gott in seiner Schöpfung vollbringt. Und das ist nicht so, dass damit Salomon herabgewürdigt wird. Nein, die Schöpfung wird sozusagen sogar drüber gestellt über das, was Salomo in seinem Reichtum und in seiner menschlichen Herrlichkeit erreicht hat. Und das war nicht wenig für das Volk Israel. Ja. Und diese Herrlichkeit Gottes ist unvergleichlich und das Interessante ist, ich habe ja schon gesagt, wir können es gar nicht richtig ermessen und wenn sie dann so ein bisschen in unsere Seifenblase hereinkommt, dann sind wir eigentlich hin und weg. So manchmal, sozusagen, kommt Gott in unsere Seifenblase, in unsere Lebenswelt herein und wenn wir dann Gott gegenüberstehen, dann sind wir wirklich überwältigt. Und die ganze Herrlichkeit Gottes ist gar nicht für uns zu fassen. Und manchmal begreifen wir es auch nicht, wie zum Beispiel Mose, der da in der Wüste herumspaziert, nachdem er von Ägypten weg ist, und dann plötzlich begegnet ihm Gott, und da ist dieser brennende Dornbusch, und Mose geht da näher und schaut da hin und denkt sich, was ist da los, und dann heißt es, Mose, zieht er die Schuhe aus, knie dich hin, das ist heiliger Boden. Warum ist es heilig? Weil Gott dort ist. Da geht man nicht einfach so spazieren. Und Gott erscheint ihm gar nicht in seiner ganzen Herrlichkeit, sondern nur sozusagen als Flämmchen auf einem Dornbusch. Und das ist schon so heilig, dass er sagt, Schuhe ausziehen und gib mir die Ehre. Und die Herrlichkeit Gottes, und Mose möchte die Herrlichkeit Gottes einmal sehen, und er sagt, ich möchte deine Herrlichkeit sehen, und Gott sagt, das kannst du nicht, das überlebst nicht, du weißt nicht, von was du redest, selbst der Mose hat das nicht hin. Er hat gesagt, stell dich da in dieses Felsenloch hinein, und ich ziehe außen vorüber, dass du eine Ahnung kriegst, ein bisschen eine Vorstellung, was meine Herrlichkeit ist. Und das hat ausgereicht, um sozusagen Mose ein ganz anderes Ansehen, ein leuchtendes Ansehen zu geben. Die Herrlichkeit Gottes ist für uns unvorstellbar. Die Herrlichkeit Gottes halten wir gar nicht wirklich aus. Aber trotzdem ist es wichtig, dass sie dort und da wenigstens zum Ausdruck kommt oder uns vermittelt wird, wie groß sie sein könnte. Und ich finde es sehr, sehr spannend. Warum ist das so wichtig? Ich habe begonnen, einmal Calvin zu lesen, die Institutio, sein theologisches Gesamtwerk, das er immer wieder überarbeitet hat. Und eines der ersten und wichtigsten Kapitel, wo er sich mit der Herrlichkeit Gottes auseinandersetzt. Und er sagt drinnen, es ist so wahnsinnig wichtig, dass wir irgendwo eine Ahnung davon bekommen, damit wir überhaupt wissen, wo wir stehen. Wenn wir uns immer nur untereinander vergleichen, dann glauben wir, wie wahnsinnig gut dass wir sind. Wir glauben immer, ja, der andere ist eh noch schlechter. Boah, bin ich gut. Aber erst wenn diese Herrlichkeit Gottes hereinleuchtet in unser Leben, ich sage gar nicht, dass es die ganze ist, die wir erfassen können, aber erst wenn sie hereinleuchtet in unser Leben, dann denkt man, boah, wo stehe ich eigentlich wirklich? Wo stehe ich eigentlich wirklich? Erstens im Verhältnis zu den anderen und überhaupt im Verhältnis zu Gott. Es ist eine erschreckende und überwältigende Erfahrung, die aber auch ganz, ganz, ganz wichtig ist. Weil wenn wir das nicht erkennen, dann gibt es auch keine echte Umkehr und Buße. Dann gibt es auch keine Wiederherstellung durch die Gnade Gottes, weil dann glauben wir haben es gar nicht notwendig. Und das ist auch die Geschichte, die bei der Berufung Jesajas zum Tragen kommt, in Jesaja 6. Da sieht er die ganze Herrlichkeit Gottes auf seinem Thron. Und da sieht er die Seraphime, diese Himmelswesen rund um den Thron und mit zwei Flügeln bedeckten sie ihre Füße und mit zwei flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Und da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt und ich sprach, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Warum hat er es erkannt? Vorher hat er es ja nicht gefürcht. 5 Minuten vorher war er noch zufrieden mit seinem Leben. Er hat überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass er irgendwas ändern muss. Plötzlich durch die Herrlichkeit Gottes ist es ihm klar, wenn nicht irgendwas passiert, dann bin ich geliefert. Weil die Herrlichkeit Gottes erst zeigt, wo wir stehen in unserem Leben. Aber dann flog einer der Seraphime zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hat und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen, deine Sünde ist gesühnt. Das heißt, es gibt nicht nur jetzt dieser übermächtige Gott, sondern es gibt auch eine Möglichkeit, wieder mit ihm in Beziehung zu treten. Das ist schon sehr wichtig, ja. Aber dem vorausgehen muss auf jeden Fall diese Begegnung oder dieses, ich möchte sagen, wie bei Mose, wir stehen da in dieser Höhle, dieses Hereinleuchten der Herrlichkeit. Mehr halten wir nicht aus. Und auch wenn es ganz weit hinten ist, aber dieses Vorbeiziehen Gottes an unserem Leben und dieses Hereinleuchten, das brauchen wir. Und das ist oft wirklich eine sehr herausfordernde, sehr schmerzliche Begegnung am Anfang. Wir haben vor 2 Tagen, sind wir in der Nachbarschaft beisammen gesessen und einer hat davon erzählt, dass er unglaubliche Rückenschmerzen hatten, also Fußschmerzen hatten, weil irgendwo beim Wirbel ein Nerv eingeklemmt war und er ist zu so einem Masseur gegangen, den er gut gekannt hat und der hat gesagt, okay, ich mache das, aber es wird unglaubliche Schmerzen bereiten. Der hat ihm 3 Behandlungen gegeben, der hat ihm den Nerv wirklich herausgeknetet aus den Wirbeln und was man sieht, das war irgendein Heilmasseur und er hat gesagt, das ist wie wenn es ihm mit dem Messer reingefahren war. Er glaubt, er hat ihm den Masseur deschuliniert. Und das war vor einigen Jahren, aber seither hat er keine Probleme mehr. Er ist wieder gesund. Und ich denke, dass es auch die Begegnung mit dieser Herrlichkeit ist oder das Hereinscheinen der Herrlichkeit Gottes, dass wir, auch wenn es schmerzlich ist, wieder gesund werden. Und das ist nicht nur was, was im Alten Testament passiert ist, sondern das hat auch Petrus erlebt, wie er Jesus begegnet ist, bei seinem Fischfang. Die sind erfolglos zurückgekommen. Jesus hat gesagt, fahren wir nochmal raus. Petrus hat sich gedacht, ja, keine Ahnung von der Fischerei. Weil wir wissen genau, um die Zeit brauchen wir nicht rausfahren. Das ist völlig sinnlos. Aber er hat gesagt, weißt du, was du bist, Herr? Weißt du, was du bist, fahr ich nochmal raus. Und sie haben so viel gefangen, dass die Netze beinahe gerissen werden und sie Hilfe holen mussten. Und wie sie an Land waren, hat er gesagt, geh weg, ich bin ein sündiger Mensch. Das geht so nicht. Also diese Herrlichkeit erleben die Menschen auch immer wieder in Jesus. Und wie gesagt, hängt auch damit zusammen, dass diese untrennbar ist. Ja, wie gesagt, diese Herrlichkeit, die hereinkommt, ist sehr wichtig, dass wir unser Verhältnis zu Gott erkennen. Aber das Schöne ist, habe ich auch vorher gesagt, Gott selbst sorgt dafür, dass wir wieder in eine vernünftige Beziehung mit ihm treten können. Es ist nicht der Wunsch Gottes, dass wir in dieser Furcht gefangen bleiben, wie in einem Käfig, sondern eigentlich sind wir von ihm geschaffen, ihm ähnlich, nicht gleich, ähnlich. Wir sind sowas wie ja, ein Abbild in manchen Dingen. Wir haben viele Eigenschaften, die Gott auch hat, die Kreativität, wir sind liebensfähig und vieles mehr. Aber wir sind ihm nicht gleich, also nicht auf derselben Stufe, aber wir sind trotzdem zur Freiheit berufen. Er hat uns eigentlich geschaffen als Wesen, die sich freuen sollen am Dasein, die sich freuen sollen aneinander, die sich freuen sollen in der Gemeinschaft mit Gott. Und er möchte nicht, dass wir in dieser Furcht gefangen bleiben. Er möchte schon das richtige Verhältnis wiederherstellen. Er möchte schon, dass wir erkennen, wer er ist und nicht glauben, er ist unser Pausenkasperl, mit dem wir machen können, was wir wollen, den wir ein bisschen aus- und einschalten, wie es uns gerade passt, oder den man eh nicht so ernst nehmen muss, weil er eh so gut ist und alles vergibt. Ja, er vergibt alles, aber er möchte trotzdem ernst genommen werden. Er möchte trotzdem ernst genommen werden und wenn wir das erkennen, sagt er, okay, arbeiten wir dran und wir kriegen wieder eine gesunde Beziehung hin. Er möchte uns zur Freiheit berufen. Er möchte uns loslösen. Das ist auch das, was Jesus sagt. Er sagt, ihr seid nicht mehr Sklaven. Ihr seid nicht mehr Sklaven der Sünde. Ihr seid jetzt Freunde, ihr wisst, was Gott mit euch vorhat, ihr wisst, was ich mit euch vorhab. Ihr seid Mitstreiter in dem, was Gott vorhat auf dieser Welt. Ihr seid dazu berufen, jetzt schon das Reich Gottes zu ahnen und daran zu arbeiten und miteinander da unterwegs zu sein, mit mir und miteinander. Und Gott will herausholen. Und das ist es, wo dann dieser Schrecken, dieses Erkennen, wo stehe ich, wo ist Gott, wo bin ich unterwegs, schließlich eigentlich auch zu einer Beziehung und zur Dankbarkeit und zum Hinschauen auf Gott führt, zu einem furchtlosen Hinschauen, weil wir nicht nur seine Herrlichkeit erkennen, sondern weil wir seine unglaubliche Liebe und Güte und Gnade erkennen, die uns ja gerade, und wir haben das Abendmahl gefeiert, die uns ja gerade in Jesus begegnet und die uns Jesus anbietet. Und das ist ja auch gleich die Einleitung und wird ja auch oft mit dem Eintreten Jesu zu Weihnachten als Predigt verwendet, gleich am Anfang des Johannesevangeliums, wo es heißt, zum Beispiel in Johannes 1, Vers 14, er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit. Der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Wer sehen Sie nicht noch Wahrheit? Wer sehen Sie nicht noch Gerechtigkeit im Leben? Wer sehen Sie nicht noch Liebe und noch Zuwendung? Und genau das bringt Gott in unser Leben, wenn wir einmal erkannt haben, wo steht Gott und wo sind wir. So eine lange Leiter gibt es nicht. Wir können nicht eine Leiter machen, die bis zum Mond reicht. Theoretisch schon, gell? Theoretisch ging es. Man bräuchte nur so eine lange Leiter machen, könnte man irgendwann am Mond klettern, wenn er grob vorbeizieht. Theoretisch. Praktisch geht es nicht, wissen wir. Man braucht eine Rakete. Und so ähnlich ist es, wenn wir glauben, dass wir zu Gott hinaufkommen, braucht man keine Leiter, sondern sozusagen auch keine Rakete, sondern wir werden von Gott gezogen und wir werden von Gott dorthin gebracht, wo wir hingebracht werden müssen. Und ja, Ehre, wem Ehre gebührt. Wir landen wieder am Anfang der Predigt. Gott allein die Ehre oder Ehre dem alleinigen Gott. Und jetzt ist die Frage, was sind wir Gott schuldig, nach dem, was Mose gehört hat? Was sind wir ihm schuldig? Nun, in den 10 Geboten heißt es gleich am Anfang, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus der Knechtschaft. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst sie nicht anbeten, noch ihnen dienen. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Nun, da ist schon mal eine ganz wesentliche Grundlage drinnen, was wir Gott aufgrund seiner Herrlichkeit schuldig sind. Ehre, wem Ehre gebührt, was sind wir ihm schuldig, welche Ehre haben wir ihm zu geben? Da ist schon mal ein ganz wichtiger Kern drinnen. Oder Jesus sagt gleich am Anfang des Vaterunsers, darum sollt ihr beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Es ist nicht nur Wunsch, sondern ich glaube, es ist auch Verheißung in diesen Worten. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott aber, was Gott gehört, sagt Jesus selbst zu uns. Und aufgrund dieser Herrlichkeit und Ehre, die wir ihm entgegenbringen sollen, was sind wir Gott schuldig? Nun, es gibt, denke ich, ganz viele Dinge, die wir Gott bringen können. Wir können ihm Zeit widmen, indem wir in der Gemeinde was tun, indem wir evangelisieren und Mission betreiben. Wir können ihm Liebe entgegenbringen und Achtung. Wir können unser Geld dafür einsetzen oder andere materielle Dinge. All das können wir Gott geben. Aber das können wir auch anderen Menschen geben. Gott würde es sogar. Er sagt, Ehre Vater und Mutter, ein neues Gebot der Liebe gebe ich euch. Helft einander. Paulus ruft auf und sagt, der Gemeinde in Jerusalem geht es nicht gut. Wollt ihr nicht was spenden? Denkt an eure Mitbrüder. Das alles ist nicht nur etwas, das sollen wir auch Gott bringen, aber es ist etwas, das wir auch mit anderen Menschen teilen. Auch Respekt. Paulus sagt selbst, Ehre, wem Ehre gebührt. Wenn jemand Verantwortung hat, wenn jemand etwas tut in deinem Leben, dann ehre das auch. Respektiere das. Sei höflich zu ihm. Aber es muss was geben, was Gott allein gehört. Und das haben wir vorher gehört. Bei Mose und auch im Vater unser. Das, was Gott allein gehört, ist Anbetung. Die teilt er nicht. Anbetung teilt Gott nicht. Das ist es, was nur ihm gebührt, ihm allein. Da ist er sehr heikel. Anbetung ist etwas, wir beten keinen Menschen an, auch keinen noch so wunderbares Vorbild, sei es ein Sportprofi, ein Sänger, ein Wissenschaftler, denen gehört auch Ehre, denen gehört auch Respekt. Und man kann durchaus das würdigen, was diese Menschen in ihrem Leben und auch für unser Leben bewirken. Aber Anbetung ist etwas, das gehört Gott ganz alleine. gibt Gott, was Gott gehört, und was Gott gehört ist, neben allen anderen Dingen, die ich aufgezählt habe, vor allem die Anbetung. Und was ist jetzt die Anbetung? Anbetung ist eben diese Anerkennung, dass nichts über Gott steht, nichts. Und dass er letztlich alle andere Autorität hat. Es ist diese Hingabe und dieses Bewusstsein und dieses Zusprechen und Sagen, über dir ist nichts. Da gibt es nichts, was über dir ist. Das ist dann ein ganz langer Abstand und dann kommen alle anderen Dinge. Und das nicht nur irgendwie herumzufaseln, sondern auch wirklich aus dem Herzen heraus und voller Dankbarkeit und voller Ehrlichkeit auszusprechen. Das ist Anbetung. Gebet ist ein Aspekt davon, aber nicht nur. Und das ist zum Beispiel auch die Herausforderung bei gesunder Lehre, wenn wir im Hauskreis zusammensitzen, wenn wir uns über die Bibel austauschen, wenn wir über Gott sprechen. Denn Anbetung spricht nicht über Gott. Das ist dann Atheisten Anbetung versucht, mit Gott zu sprechen. Anbetung fragt nach Gott. Und Anbetung passiert nicht über Gott, sondern mit Gott. Und sie ist kein Philosophieren über irgendjemand oder irgendwas, sondern sie richtet sich an jemand. Anbetung richtet sich direkt an Gott, räumt ihm die höchste Autorität ein. Über alle Dinge, auch über mein Leben. Klingt schön, gell? Also ich bin ganz ehrlich, also so viel Freiraum lasse ich Gott leider oft nicht. Bin ja durchaus selbstkritisch, aber genau genommen ist es deswegen so wichtig, dass wir uns das immer wieder ins Bewusstsein rufen. Ja, vielleicht abschließen mit 5. Mose 6, 4 bis 9. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gegeben habe, sollst du zu Herzen nehmen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und unterwegs bist, wenn du dich niederlegst und aufstehst, und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie soll dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein und du sollst sie schreiben auf die Pforten, Pfosten deines Hauses und an die Tore. Und dieses Gebot soll keine sture Ausführung eines Befehls sein. Es ist eigentlich im Sinne einer geläuterten und dankbaren Haltung zu verstehen, in der der Mensch die Herrlichkeit Gottes anerkennt, in der der Mensch wirklich auch die Heiligkeit Gottes erkennt, die Tadellosigkeit, aber in der er sich ebenso sicher sein kann, dass Gott ein fürsorglicher, ein liebender und ein gnädiger Gott ist. Beides ist, glaube ich, wichtig. Beides ist ganz, ganz wichtig. Das eine kann nicht ohne das andere sein, wenn wir irgendwie vernünftig über Gott nachdenken müssen oder sollen. Und dieses Gebot ist eigentlich Ausdruck tiefster Anbetung. Da kommt alles vor, was wir Gott schuldig sind. Und vor allem eben die Anbetung. Ja. In dem Sinne, Ehre, wem Ehre gebührt. gibt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, gibt Gott, was ihm gehört. Und in diesem Sinne hoffe ich für uns, wir dürfen der Welt alles Mögliche geben. Ist absolut okay. Anbetung aber bitte gehört nur Gott allein.